Der Patient ist der Entscheider oder die Entscheiderin. Und das bedeutet, man wird um diesen Dialog mit dem Patienten doch gar nicht drum herum kommen. Es ist ja noch nicht mal so, dass es der Co-Therapeut ist. Ich finde, de facto ist der Patient der Therapeut.
Über neue Wege im Gesundheitswesen. Der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung.
Hallo zum Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Mein Name ist Tanja Brunner. Ich bin Pressereferentin und moderiere diesen Podcast zusammen mit meiner Kollegin Julia Hau.
Ja, hallo.
Heute begrüßen wir Herrn Dr. Hildebrand. Er ist Vorstandsvorsitzender der Optimedis AG in Hamburg und außerdem hat er ein Positionspapier verfasst zum Thema Patient Empowerment. Grob übersetzt Patientenermächtigung. Was hat es damit auf sich? Das interessiert uns sehr. Herr Dr. Hildebrand, schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, dann fange ich mal an. Herr Dr. Hildebrand, Sie sind ja mit Optimedis ein Innovationstreiber im Gesundheitswesen. Mit Ihren regionalen Gesundheitsnetzwerken erzielen Sie eine bessere, vor allen Dingen sektorenübergreifende und vernetzte, patientenorientierte Versorgung. Jetzt mal ganz von Anfang an gedacht, welche Rolle spielen die Patientinnen Ihres Erachtens in der Gesundheitsversorgung heute und wie relevant ist das Konzept des Patient Empowerment da für Sie und was bedeutet das?
Ja, also eine viel zu geringe Rolle spielen die Patienten der heutigen Gesundheitsversorgung, das schon mal vielleicht vorab. Und das Patient Empowerment ist eigentlich eine Diskussion, die seit Anfang der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts geführt wird. 1984 hatte ich damals für die WHO verschiedene Untersuchungen gemacht und Studien erarbeitet, war dann damals auch in den USA und habe mir das dort vor Ort angesehen, was dort an Thema Patient Empowerment entwickelt worden ist. Und dann haben wir ja diese Ottawa Charta der Health Promotion, der Gesundheitsförderung entwickelt. Und da war das schon eins der zentralen Themen. Und seit der Zeit geht mir das alles viel zu langsam voran in Deutschland, weil wir wissen, nur in der guten Zusammenarbeit zwischen Therapeuten und Patienten. Ich sage jetzt Therapeuten, um jetzt nicht Arzt zu sagen, weil es gibt ja auch die Physios und so weiter, also die ganzen sozusagen anderen Partner drumherum, die anderen in den anderen Professionen. Aber zwischen Therapeut und Patient, nur in der guten Zusammenarbeit kann eine wirklich gelingende, patientenzentrierte Versorgung, wie Sie es vorhin sagten, entwickelt werden. Und in Deutschland war zu der damaligen Zeit das noch ein sehr patriarchalisches Verhältnis. Also der Arzt oder der Psychotherapeut, vielleicht da ein bisschen weniger, aber trotzdem, also die Therapeuten oben und der Patient unten. Und man sagte ihm dann, was man selber für richtig hielt und für erforderlich hielt. Aber es war keine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Und das ist eigentlich der Gedanke hinter Patient Empowerment, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe zu entwickeln. Weil es ist doch klar, wenn der Patient nicht mitarbeitet an dem entwickelten Ziel, dann wird auch kein Ergebnis entstehen. Und also es ist so simpel eigentlich nachzuvollziehen, aber trotzdem haben wir in unserem Gesundheitswesen das ein bisschen verbockt bisher.
Sie sagen es schon, also nur die gute Zusammenarbeit führt zum Ergebnis. Aber was ist denn dann der erste Schritt, um die Patienten in ihre Behandlung aktiv einzubinden?
Ja, ich muss den Patienten natürlich darstellen, um was es geht, was für ihn dabei zu gewinnen ist aus einer solchen Behandlung. Ob das nun Vorteile sind in der Beweglichkeit, ob das Vorteile sind in dem Überleben, in der Fähigkeit, mit der Familie umzugehen oder mit dem Partner oder der Partnerin Sex zu haben, was auch immer. Das ist doch die Erfordernis. Also wenn ich nicht diesen Nutzen, einen patientenbezogenen Nutzen entwickeln kann, dann hilft mir doch alles andere nicht. Und da fehlt es oft im Blick. Was ist denn bezogen auf den Patienten, dessen Wollen? Wo möchte der hin? Was sind seine Antriebskräfte? möchte er, wenn es ein älterer Mensch ist, möchte er noch in der Lage sein, den Zug zu besteigen, um zu seinen Enkelkindern zu fahren zu können. Dann muss ich das mit zum Thema machen. Aber das ist halt anders, als wenn ich sage, sie müssen das Cholesterin reduzieren und nichts Positives damit gleichzeitig verbinde.
Das klingt so, wenn Sie das erzählen, dass aber der erste Schritt doch eher von den Gesundheitsakteuren, also wie Sie sagten, von den Therapeuten ausgeht, um den Patienten zu empowern. Oder ist es doch eher, dass der Patient als erstes die Bereitschaft zeigen muss, ich möchte aktiv eingebunden werden? Wie können wir uns das konkret vorstellen?
Ja, ich muss jetzt sowieso noch einen Rückschritt machen. Und zwar Patient Empowerment hat ja nicht nur diese bilaterale Perspektive, sondern ist ja auch eine gesellschaftliche Perspektive. Also eine Perspektive, wie verhält sich eigentlich Politik in unserer Gesellschaft zum Gesundheitswesen? Und wie verhalten sich Krankenkassen, die ganzen Institutionen des Gesundheitswesens? Und ich weiß nicht, wenn Sie in Ihrem persönlichen Umfeld schauen, was Ihnen da entgegenkommt, ist doch wahrscheinlich eher, dass gerade von der gesellschaftlichen Gesamtebene her der Patient bisher eher als Objekt betrachtet wird in der Politik und weniger als und oder gar nicht als realer Partner. Ich meine, die ganze Diskussion aktuell um die Krankenhausreform macht das, finde ich, relativ gut deutlich. Es ist immer eine Betrachtung von oben nach unten. Und das ist, glaube ich, so die Herausforderung jetzt, wenn der Patient sagt, ich möchte aber, ich will sozusagen beteiligt sein. Ich will, dass du Arzt mir den Zugriff auf meine elektronische Patientenakte gibst. Das ist doch alles immer eher erschwert für den Patienten. Also deshalb war der Blick vorhin auf der bilateralen Ebene erstmal eher aktivierend bezogen auf die Arzt- und Therapeutenseite.
Wo Sie das sagen, letztendlich muss sich der Patient die aktive Rolle tatsächlich nehmen. Vom System her ist sie ihm nicht gegeben, sondern er muss letztendlich auch so eine gewisse Eigengrenze erstmal überwinden, weil er ja auch noch damit aufgewachsen ist, eben in dieser, was ja auch Patient heißt, erduldenden Rolle, ne, sich so hineinzubegeben. Das andere Selbstbild von Patientin zu sagen, ich bin ja auch mein Co-Therapeut meiner Behandlung. Ich kann auch für mich sorgen. Ich kenne gesundheitsförderliches Verhalten. Das hat ja ganz viel mit dem anderen Wort neben Patient Empowerment mit dem Begriff Gesundheitskompetenz zu tun. Und da ist es ja tatsächlich so, dass wir in Deutschland eigentlich eine sehr geringe Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung haben. Jetzt nach Corona sogar interessanterweise noch weniger, irgendwie glaube ich 2/3 der Bevölkerung sieht sich selber als relativ gering gesundheitskompetent. Das heißt, sie können weniger gut Informationen zum Thema Gesundheit verarbeiten, wissen teilweise gar nicht, wo sie die finden sollen, einordnen sollen und dann eben auch einfordern können. Müsste da nicht vielleicht auch erstmal was getan werden? Also mal abgesehen von dem Systemischen und auch von dem Selbstbild, was eben die systemischen Akteure haben. Was kann man tun, um die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu stärken?
Ich bin immer in einer etwas ambivalenten Situation bezogen auf den Begriff Gesundheitskompetenz.
Ah, okay.
Weil, obwohl es gar nicht gewollt ist von denjenigen, die das verfasst haben, es drückt aber auch so ein bisschen was Patriarchalisches aus. Also es ist auch so ein Blick von oben nach unten. Und die Anschuldigung so ein bisschen in diese Richtung, die Patienten seien zu blöde und so weiter. Ne? Also deshalb bin ich da so ein bisschen ambivalent. Natürlich stimmt da was dran, das ist ja gar keine Frage. So das Ergebnis finde ich ein bisschen schade und ja nicht so ganz überzeugend gegenüber der Alltagserfahrung, die wir haben in unseren Regionen, wo wir da mit den Patienten zusammenarbeiten. Da ist schon eine ganze Menge Kompetenz da, aber sie wird halt auch, wie soll ich sagen, nicht richtig anerkannt. Also sie wird auch nicht unterstützt, sondern eher so ein bisschen in die Ecke geschoben dann und vom System jetzt her. Ne? Und das meine ich, sehe ich so als Problem dabei, Bei dem Thema Gesundheitskompetenz ist ja auch das Modell der gesundheitskompetenten Organisationen mitentwickelt worden, dass sich halt auch die Einrichtungen im Gesundheitssystem so aufstellen müssen, dass sie ihre Pflicht erfüllen, den Patienten dann auch positiv zu unterstützen dabei und ja auch dann dessen Einschätzung auch wirklich wahrzunehmen, zu akzeptieren. Weil natürlich ist es doch so, letztendlich müssen wir uns von dem Denken befreien, dass wir, also jetzt als Versorger, Sie jetzt mit eingenordet, dass wir als Versorger sozusagen irgendwas zu bestimmen hätten gegenüber dem Patienten. Der Patient ist im Ausnahmefall, dass er jetzt bewusstlos ist, Unfall hatte oder kognitiv halt massiv beschränkt ist, ist halt der Entscheider oder die Entscheiderin. Und das bedeutet, man wird um diesen Dialog mit dem Patienten noch gar nicht drum rumkommen. Es ist ja noch nicht mal so, dass es der Co-Therapeut ist. Ich finde, de facto ist der Patient der Therapeut. Also er nimmt den Rat der anderen an und entscheidet dann letztendlich, wie verhält er sich im Alltag. Man muss einfach mal betrachten, der ist vielleicht 8 Minuten in der Arztpraxis, einmal die Woche, wenn es schlimm wird, oder vielleicht sogar zweimal die Woche bei irgendwelchen Fachärzten noch dazwischen. Aber diese, ich weiß jetzt nicht, wie viel der Rest ist an Minuten in der Woche, das dürften Tausende sein, die ist ja mit sich selber zusammen. Und das bestimmt im Grunde das Verhalten. Ne? Gehe ich noch raus für einen Spaziergang mit Hund oder gehe ich in den Garten und arbeite dort und an den Beeten oder was esse ich und wie lasse ich mich verlocken von dem Riesenangebot, was ich da am Bahnhof kriege, wenn ich da zu meinen Enkeln oder sonst wem fahre. Ne? Das ist doch alles, das sind alltägliche, ständige Entscheidungen, die getroffen werden. Die trifft nicht der Arzt, ne? Oder der Therapeut, sondern die trifft der Mensch.
Aber die kann ja weniger gut oder etwas besser getroffen werden, letztendlich. Ja. Und da ist die Frage, wie kann man jemanden, wie kann er sich selber ertüchtigen, gute Entscheidungen, für sich gute Entscheidungen zu treffen? Also gerade bei dem Gesundheitskiosk jetzt in Bild steht oder überhaupt dem Konzept des Gesundheitskiosks, ist es doch so, dass da eigentlich eher Leute hinkommen, die also erstmal weniger Zugang haben sonst zur medizinischen Versorgung aufgrund der Tatsache, dass es weniger Hausärzte oft gibt in sozial benachteiligten Stadtteilen oder auch Kinderärzte. Letztendlich sieht es aber doch so aus in der Statistik, auch in der Bevölkerungsstatistik, dass diese Menschen weniger lange leben, weil sie früher krank werden, genau, weil sie eben nicht so fit sind und so fähig, gute Entscheidungen in der Gesundheit für sich zu treffen.
Ja.
Oder was macht da der Gesundheitskiosk, dass das besser wird?
Es gibt einen alten Begriff von der Weltgesundheitsorganisation, der heißt Make the healthier choice the easier choice. Und das ist, finde ich, immer wieder so ein treffende Erinnerung daran, was wir eigentlich machen müssen. Wir müssen das zu der einfacheren Entscheidung machen. Aber wenn wir das zu der komplizierteren Entscheidung machen, dann ist das schwierig. Wir heißt dann in dem Fall jetzt nicht nur der Therapeut, sondern halt Gesamtgesellschaft. Und wenn wir als Gesamtgesellschaft die Möglichkeit vorgeben, dass die Kinder von Menschen mit schwacher sozioökonomischem Hintergrund halt relativ viel vor dem Fernseher hängen und dann die ganzen Werbung sehen für irgendwelche komischen Milchschnitten und sonst was an zuckerhaltigen Produkten, ja, dann muss ich doch sagen, dann sind wir als Gesellschaft gefordert. Ne? Und natürlich sind auch die Eltern gefordert, klar. Aber das ist doch erstmal eine gesellschaftliche Erfordernis.
Das stimmt, ja.
Also all diese Punkte spielen doch damit rein. Und wenn natürlich für den Menschen alles ist im Desaster. Meine Beziehung ist im Desaster, mein Arbeitsplatz hat schon mich gekündigt oder irgendwie sonst wie ist nicht mehr da oder war noch nie da. Also alles ist sozusagen Verzweiflung. Wieso soll dann ein Mensch eine positive Entscheidung für Gesundheit treffen und für ein Interesse an einem langen Leben in diesem ganzen Verzweiflungstal? Ne? Ist doch nicht zu erwarten. Das heißt, man muss sozusagen viel breiter ansetzen, und das versuchen wir ja in den Kiosken mit der Idee, dass wir nicht nur auf den Einzelnen hingehen, sondern auch auf das, was drumherum ist, was da an sozialer Social Fabric existiert. Ja. Was gibt es an Vereinen? Wie können vielleicht erst über den Verein was gemacht werden? Wie kann mit den lokalen Gewerbetreibenden gearbeitet werden? Dass die auf der Produktseite was Schönes anbieten und das interessant machen. Und all sowas. Also wir müssen sozusagen in alle Bereiche reingehen. Wie gehen wir in die Pflegeheime rein? Wie gehen wir auch mit in die Arztpraxen, mit den Ärzten zusammen, mit den medizinischen Fachangestellten dort? Und insofern sind das ja komplexe, multifunktionelle Interventionen, die man da machen muss. Das ist nicht nur jemanden für 5 Minuten an die Hand nehmen und dann ist er die nächsten 1000 Minuten doch wieder allein.
Aber gibt es dann einen Unterschied zur, ich sag mal, Beratung eines Hausarztes mit seinem Patienten, der vielleicht noch mal 5 Minuten mehr hat als in der stationären Versorgung, wo vielleicht die Ärzteschaft doch extrem Zeitmangel hat und daher nun auch die, ich sag mal, die Themen nochmal andere sind, wenn man operiert worden ist oder wenn man eine Herzkatheteruntersuchung hatte. Das sind ja nochmal andere Themen als die, die man beispielsweise beim Hausarzt hat. Wie sieht es da aus? Da spielt vielleicht Zeit noch eine große Rolle oder spielt da die Einbindung von Therapeut zu Patient nochmal eine andere Rolle? Und wenn ja, wie sieht die aus?
Der gute oder die gute Hausärztin, die sich mit all dem Wissen und all der Energie um einen Patienten kümmert in einer schwierigen Situation, die wird in unserem System bestraft, ökonomisch.
Das stimmt.
Also wir jetzt als politische Bürger sind diejenigen, die unser System so gestalten, dass es das Ergebnis liefert, was es im Moment liefert. Und wenn wir wollen, dass dort diese andere Form von Beratung stattfindet, dann müssen wir die Vergütungsstrukturen ändern. Ja, aber das ist sozusagen der Hintergrund. Genau das Gleiche müssten wir bei den Krankenkassen machen. Die Krankenkassen haben auch einen Fehlanreiz. Eigentlich sollten sie ja ein Interesse haben an der bestmöglichen Gesundheit ihrer Versicherten. Und was machen wir mit dem Risikostrukturausgleich unter den Krankenkassen? Diejenige, die investiert hat in eine solche Verbesserung, bestrafen wir, weil sie dann anschließend weniger Geld bekommt. Also da sehe ich wirklich so die Systemversäumnisse, die wir da haben. Und leider ist das politisch ein bisschen vermintes Terrain. Wir sehen das jetzt ja gerade bei der aktuellen Reformdiskussion. Dann gibt es halt die Lobbyverbände, die Interessenverbände, die am Hergekommenen festhalten. Wir haben die Schwierigkeit, wie kann man denn das in Richtung auf Gesundheitsförderung, Gesundheitskompetenz und Shared Decision Making, was ja dann dieser Begriff dafür wäre, geteilte Entscheidung, wie kann das dahin umgebaut werden, unser System?
Ich würde gerne noch mal ein ganz bisschen konkreter werden auf die stationäre Situation. Und zwar am liebsten mit einem konkreten Beispiel. Also wenn wir jetzt von niedergelassenen Ärzten oder niedergelassenen Hausarzt ausgehen, ist ganz klar, wenn eine 85-jährige Dame mit ihrem Hausarzt vereinbart, sie muss versuchen, jeden Tag einmal mindestens eine halbe Stunde noch rauszugehen, wenn sie noch fit genug ist und mobil genug ist, ist das das eine. Aber wenn Patienten nun als Beispiel eine Krebsdiagnose hatten, sie operiert wurden, ist das ja nochmal etwas ganz anderes. Und wie kann das dann zwischen Arzt und Patient oder Pflegekraft und Patient im Krankenhaus aussehen? Weil das würde ich gerne nochmal von Ihnen konkret erfahren. Also welche Strategien können Ärzte haben, um ihre Patienten wirklich zu empowern? Denn beispielsweise nach einer Krebsoperation
sind natürlich auch andere fachliche Kompetenzen seitens des Patienten gefragt. Also Leute, die ja bildungsferne Menschen sind oder mit einem anderen kulturellen Hintergrund, haben vielleicht auch Schwierigkeiten, so komplexe medizinische Sachverhalte zu verstehen. Wie kann man wirklich konkret auf der stationären Seite Patient Empowerment fördern?
Ja, ich bin jetzt wieder in der gleichen Problematik drin, weil auch das Krankenhaus steckt natürlich unter finanziellen Bedingungen, die das ihm eigentlich erschweren, genau das zu machen. Das Wissen dazu ist ja da. Also wir haben die Psycho-Onkologie, das ist alles entwickelt. Das ist nichts Neues und nichts Geheimnisvolles. Natürlich heißt das, mit dieser Patientin zusammen auf einfachem Sprachniveau, wenn sie entsprechend nur auf diesem Niveau sprechen kann, auf einfachem Sprachniveau, das so zu verdeutlichen und die Ängste rauszunehmen und die Depressionsgefahr, die ja immer bei einer Krebserkrankung mit dabei ist, zu adressieren und herauszunehmen und zu unterstützen, die Patientin dabei oder den Patienten, ihr diese Situation gut zu meistern und gleichzeitig den kleinen Lichtblick erzeugen. Es geht immer darum, was ist denn das, was mich zieht zu der Verlängerung meines Lebens, ne, zu der Weiterentwicklung? Was möchte ich noch bearbeiten bis vor meinem Lebensende? Habe ich einen Konflikt mit meiner Tochter gehabt, der noch nicht bearbeitet ist? Die redet vielleicht seit Jahren schon nicht mehr mit mir. Und jetzt kann ich das nochmal ansetzen. Das wäre die Hilfe und die Unterstützung, die dafür notwendig ist. Und das Wissen, um welche Mitochondrien wo, wie agieren miteinander, das ist relativ überflüssig sogar.
Es geht um die Zeit, die nicht da ist.
Es geht um die Zeit und die Fähigkeit, auf dieser Ebene miteinander zu kommunizieren. Und vielleicht ist das dann sogar eher eine Kommunikation, die zwischen der Pflegekraft und der Patientin erfolgen sollte, einer dafür ausgebildeten, in Motivational Interviewing, das ist dafür so ein Fachbegriff, ausgebildeten Personen, statt von der Ärztin oder dem Arzt, die in einer ganz anderen sozialen Schicht natürlich steht und damit auch, sagen wir mal, in einer anderen, wir sagen ja jetzt in der Politik neuerdings das Wort Blase, vielleicht ein bisschen steckt. Deshalb braucht es diese unterschiedlichen Professionen und Berufshintergründe, um die Menschen auf der richtigen Stelle und richtigen Ebene zu erreichen?
Das ist die Lebenswirklichkeit, ne, letztendlich, die einfach mit einbezogen werden muss und die natürlich auf Augenhöhe mit den entsprechenden Personen dann leichter herzustellen ist, die Connection dann. Vielleicht ist das auch eine gute Überleitung zum Thema Digitalisierung und elektronische Patientenakte. Inwiefern integriert die sich eigentlich in die Lebenswirklichkeit? Ja, die Digitalisierung spielt ja beim Patient Empowerment eine große Rolle und digitale Lösungen können ja wesentlich zum Empowern beitragen und unterstützen. Aber es möchte ja auch nicht jeder Patient eine aktive Rolle einnehmen. Also das Problem, wie wir eben schon angesprochen haben, ältere Menschen, davon haben wir in unserer Gesellschaft ja sehr, sehr viele, bildungsferne Menschen oder Menschen mit einem anderen kulturellen Hintergrund, die wollen eventuell gar nicht diese aktive Rolle einnehmen. Wie kann man es trotzdem schaffen, diese Menschen mit einzubeziehen, sie zu überzeugen, ihnen auch digitale Lösungen beizubringen? Was gibt es da für Möglichkeiten?
Also der Smartphone-Gebrauch in Billstedt-Horn ist überdurchschnittlich gegenüber dem Smartphone-Gebrauch in Deutschland. Also unterschätzen Sie nicht die digitale Affinität von denjenigen, die Sie eben gerade beschrieben haben.
Das stimmt, aber es heißt nicht, dass Sie dann auch kompetent sind in der Nutzung dieser Geräte. Das darf man auch nicht verwechseln.
Also Tox dürfte wahrscheinlich sehr kompetent genutzt werden. Aber mal weg jetzt von dem Scherz. Natürlich braucht es dafür auch hybride Lösungen. Und das heißt, es braucht auch dafür wiederum Unterstützungslösungen oder Ansprechmöglichkeiten. Wir hatten ja die Situation, dass in den Apotheken während der Corona-Zeit auf einmal sich so ein Stückchen digitale Kompetenz dargestellt hat und Fähigkeit dargestellt hat, zumindest diese Übertragung, ne, der Papierdokumente aus den Impfzentren in die App mit hineinzuladen. Ja, deshalb, alle unsere Einrichtungen bräuchten eigentlich solche kleinen digitalen Ermöglicher, die so etwas mit einbauen in ihre Abläufe. In der Arztpraxis könnte ich mir auch vorstellen, dass es irgendwann halt neben der klassischen MFA und der zusatzausgebildeten MFA für Wortlösungen oder für entsprechende Untersuchungen, diagnostische Untersuchungen, auch eine Person gibt, die Patienten auf der digitalen Seite mit unterstützt. Das wäre so eine Art digitale Assistenz. Das könnte ich mir überall vorstellen.
Sie sagten irgendwann, das klingt nicht so, als wären wir als Gesellschaft bereit, das jetzt schon umzusetzen. Wie sehr hinkt denn Deutschland überhaupt hinterher im Vergleich zu anderen Ländern, die eventuell Patient Empowerment schon viel stärker in ihrem System eingebunden haben?
Ja, in den ganzen Scores hängt Deutschland deutlich hinterher und ist immer am unteren Ende. Insofern steht da noch viel Aufgabe vor uns. Ich glaube, wir bleiben ein bisschen an dieser Herausforderung, dass wir eigentlich ein veraltetes Vergütungssystem haben, was aus den letzten Jahrhunderten heraus Leistungen, die gemacht werden, vergütet, aber völlig unabhängig davon, zu welchem Ergebnis diese Leistungen führen. Also der Hausarzt, den ich vorhin schon mal so im Blick hatte, oder die Hausärzte, ne, die in einem besonderen Maße einen Patienten unterstützt und dann wirklich damit schafft, dass er oder sie halt keine Depression erleidet oder nicht in so ein tiefes Tal hineinfällt, sondern sich mutig herausbegibt und dann von mir aus diese halbe Stunde walken wieder schafft. Ja, die macht das auf eigene Kosten bisher, ne? Ja. Und das müssen wir, glaube ich, einfach immer im Kopf behalten, dass da ist was falsch in unserem System. Wir müssen da die Intelligenz, die in unserer Gesellschaft vorhanden ist, drauf wenden, das umzudrehen. Wir brauchen eine ergebnisabhängige Reform für Vergütung. Das geht wahrscheinlich nicht in diesem, oder unsere Befürchtung ist, das geht nicht auf der Einzelebene. Das wird viel zu kompliziert sein zu messen und die ganzen Selektionsmöglichkeiten dabei zu berücksichtigen. Das geht nur auf einer regionalen Ebene. Und das ist ja das, was wir da seit Jahren jetzt versuchen, in die Öffentlichkeit reinzubringen, dass man darüber, dass man mit den Krankenkassen Verträge macht über eine ganze Population in einer Region, über 30.000, 40.000 Leute, 50.000 Leute, dass man für eine solche Region dann eine Art, in der Bauwirtschaft würde man sagen, Generalunternehmerschaft, der verantwortlich ist für das, was als Ergebnis dabei herauskommt. Und dann halt sein Interesse halt darauf richtet, mit all den Partnern, die dafür hilfreich sein können, die bestmögliche Unterstützungsarbeit aufzubauen. Und dann aus dem Ergebnis heraus belohnt wird. Das gibt's in vielen Ländern der Welt. Also das ist jetzt nichts, was wir sozusagen ganz speziell erfunden haben. Wir haben es jetzt nur sozusagen in die Anwendung gebracht in Deutschland. Aber das wird nicht diskutiert, merkwürdigerweise. Ganz komisch.
Aber dann haben Sie nur eine Krankenkasse. Also ich meine, letztendlich bräuchte man doch dann nur noch eine Krankenkasse. Also das wird wahrscheinlich jetzt viel zu weit.
Also in einem staatlichen System in England, da wird ja sowas auch ausprobiert im Moment, ist es halt mit dem NHS der Kontrakt. In unserem System wäre es halt mit möglichst vielen Krankenkassen. Das, was Lauterbach jetzt eigentlich mit dem Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz, dem, was da in den Kommunen Unterstützungsmöglichkeiten aufbieten sollte, machen wollte, war genau, dass dieses Thema Gesundheitsregionen sich auch für alle Krankenkassen schließt. Mhm. Und dann hätte man als Gesundheitsregion mit allen Krankenkassen eine solche Vertragsoption dafür, aus dem verbesserten Outcome-Ergebnis für die Versicherten dort sich wieder zu finanzieren.
Da war dann die Konkurrenz aber zu den medizinischen Versorgungszentren auch ein bisschen hinderlich, wenn ich mich entsinne. Ne? War das Argument, weshalb das jetzt nicht so klappt?
Die Gesundheitsregionen sind eigentlich von allen drei Ampelparteien, wenn die positiv gesehen. Das ist jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen ein Ja, der eine will die Kioske nicht, der andere will die Medizinstudierenden nicht, also dass die nicht aus der GKV finanziert werden. Also da werden jetzt eher sozusagen politische Deals verhandelt. Okay. Aber das soll ja wieder reinkommen jetzt dann im parlamentarischen Verfahren. Und davon, glaube ich, kann man ausgehen, dass diese Möglichkeit geschaffen wird, dass alle Krankenkassen einen solchen Vertrag machen. De facto ist das auch jetzt schon möglich, wenn sich die Krankenkassen untereinander dann einig werden würden. Da ist aber die Anreizstellung, wie die Politik Krankenkassen untereinander in Wettbewerb stellt, schwierig. Weil sie sind ja im Wettbewerb um die niedrigeren Zusatzbeiträge. Und das heißt, wenn sie heute erstmal höhere Aufwendungen hätten, dann würden sie sich da also ungünstig hinstellen. Deshalb ist das im Moment noch ein bisschen erschwert.
Ich würde damit zu meiner letzten Frage kommen. Aber
vielleicht noch zu dem Digitalen noch ein Wort. Noch. Ja. Wir brauchen natürlich auch viel mehr digitale Bildung bei all denen im Gesundheitswesen. Das ist auch leider noch nicht so richtig entwickelt. Und da gibt es aber zum Glück jetzt doch einige Fortbildungen, jetzt auch von den kassenärztlichen Vereinigungen und von den Kammern. Also da tut sich auch jetzt was. Und ich denke vielleicht, dass wir so für die nächsten 10 Jahren wahrscheinlich so hybride Lösungen brauchen, dass die Leute jemanden haben, der sie unterstützt, und dann werden sie irgendwann das auch selber alleine alles machen können. So wie, wer macht heute noch, geht heute noch in eine Sparkasse oder in eine Volksbank, um sich dort sozusagen die Überweisungen zu machen? Das ist inzwischen wahrscheinlich bei 99%, die das nicht mehr so machen. Ne? Und so wird sich das dann auch entwickeln. Da muss man auch so ein bisschen Geduld wahrscheinlich haben. Aber für eine Übergangszeit wird man das brauchen. Und für diejenigen, die gar nicht fit dazu, wird es dann nachher vielleicht über die Betreuungsverhältnisse gehen müssen oder so. Ne? Also wir haben ja auch jetzt schon Situationen, wo manche Leute mit bestimmten Behördengängen gar nicht zurechtkommen. Da gibt es halt diese Betreuungsverhältnisse dafür. Aber das sind halt bei uns auch die teuersten Fälle, muss man einfach berücksichtigen. Also alle wären also klug im System, wenn wir uns diesen teuersten Fällen und diesen problematischsten Fällen auch möglichst frühzeitig annehmen würden, weil das rettet uns im Endeffekt nachher die gesamte solidarische Gesundheitsversorgung.
Kommen wir zum Ende. Sie haben das ja schon anklingen lassen. Es braucht ein Zielbild für den Patienten, für die Patientin, aber auch für uns als Gesellschaft. Wo sehen Sie, also Stichtag, ist vielleicht lange hin, 2045 will Deutschland klimaneutral sein, und wo steht da unser Gesundheitssystem? Wo sehen Sie uns da?
Eine gute Frage. 2045.
20 Jahre.
Ja, die Demografen, die Demografiker, die sagen, dass sich dann die Demografie wieder ein bisschen glättet. Also das wird dann wieder etwas weniger problematisch von dem Ansturm auf das Gesundheitssystem. Jetzt haben wir so eine Welle praktisch von Ansturm aufgrund der ganzen Babyboomer, die jetzt in die Rente gehen. Und da haben wir ja diese bestürzende Zahl, dass 3/4 derjenigen über 70 3 oder mehr chronische Erkrankungen schon haben. Also da wir dringend dran arbeiten, und das wird auch unsere ganzen Personalressourcen massiv jetzt fordern, die ja eher nicht zunehmen, sondern abnehmen. Wir werden dann wahrscheinlich die größte Klippe überwunden haben 2045. Dazu hoffe ich natürlich auf all die technologischen Entwicklungen, die im Moment in der Industrie unterwegs sind. Also das, was die schöne Firma BioNTech für uns während der Covid-Pandemie hinbekommen hat, ist natürlich vielversprechend auch gegenüber diesen ganzen Krebserkrankungen. Im Moment ist da ja gerade wieder zum Thema Hautkrebs was unterwegs. Also da scheint sich eine ganze Menge zu tun, und da kann ich nur hoffen auf die bestmöglichen Erfindungsgeist unserer Wissenschaftler und unserer Ingenieure und Techniker. Deshalb, da wird sich auch sicherlich was Positives noch entwickeln. Und die Frage, wie sich unser Bewusstsein weiterentwickelt, lässt einen, glaube ich, auch da durchaus positiv hoffen können. Also Gesundheitsbewusstsein entwickelt sich im Moment. Das ist das so der Unterschied, den ich zu diesem Thema Gesundheitskompetenz habe. Da, glaube ich, sind die Fragebögen nicht scharf genug. Weil das, was ich an Bereitschaft oder an Bereitschaft, sich gesundheitsbewusst zu verhalten, verändert, das nimmt schon zu. Und das nimmt nicht nur in der Blase der gut ausgebildeten, jungen, fitten zu, sondern ob das nun über die Ernährungsdocs als ein Beispiel im Fernsehen weiter transportiert wird oder über andere Medien erfolgt, da geht schon was an Entwicklung. Die Herausforderung ist halt immer, wie kriege ich als Einzelperson in einer prekären Situation das für mich sortiert, ne? Also das Wissen und die Anreize, die um mich herum sind und die möglicherweise desaströse Umgebung, in der ich da mich gerade verhalte, ne? Das so, wenn ich da Ängste habe, dass ich die Wohnung noch nächste Woche bezahlen kann, ist man in einer anderen Situation als derjenige, der sich überlegen kann, mache ich mir heute ein Bulgur-Müsli oder eins mit Chiasamen oder sonst was.
Da haben Sie recht. Ich würde gerne als allerletzte Frage noch einmal den Kreis schließen und einen Schlenker nochmal zu Patient Empowerment machen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Benefits für die Patientinnen und Patienten, aber auch für das Gesundheitssystem zu Patient Empowerment?
Ja, die wichtigsten Benefits für den Patienten sind seine eigene Lebenssituation, seine Chancen auf ein befriedigendes und angenehmes, schönes Sozialleben, Leben in der Gesellschaft, die Länge des Lebens und so weiter. Also all das an positiven Effekten für den Patienten und auch die Ermächtigung, die damit ihm oder ihr zuwächst, nicht sich in einer abhängigen Situation von oben nach unten zu befinden, sondern auf dieser Augenhöhendiskussion. Das ist ja das, was wir auch gesamtgesellschaftlich im Moment ständig diskutieren. Diejenigen, die sich abgehängt fühlen und ausgeschlossen fühlen, die sozusagen wehren sich aus verständlichen Gründen. Für die Gesellschaft wäre es halt eine Befriedung praktisch der Gesellschaft wieder. Also das, was wir an Konflikten im Moment erleben, denke ich, ist zum Teil auch dieser Trennung zuzuordnen. Also je mehr wir es schaffen, Augenhöhe herzustellen zwischen allen Beteiligten, umso eher ist es auch eine demokratieförderliche Gesamtentwicklung. Und je mehr wir ausschließen und ausgrenzen und von oben nach unten behandeln, desto eher entstehen Bewegungen, die wir uns nicht wünschen in dieser Gesellschaft.
Und für das Gesundheitssystem selber? Wie profitiert das davon?
Das wäre halt die große Chance auf einen klügeren Umgang mit den Ressourcen. Und das ist vielleicht noch ganz interessant. Wir haben ja im Kinzigtal und auch in den anderen Regionen arbeiten wir ja sehr intensiv mit diesem Momentum des Shared Decision Making, also der gemeinsamen Entscheidungsfindung. Und das ist nicht so, wie manchmal befürchtet wird, dass die Patienten dann alles Mögliche wollen und ganz viele Ressourcen verbrauchen wollen. Also das ist eher im Gegenteil der Fall. Also Patienten, die sind da vernünftiger, als oft in der Politik und in der Gesellschaft angenommen wird. Weil es geht darum, wirklich vielleicht in einer lebensendennahen Situation halt noch die 3 Monate Zeit zu haben, sich auszusöhnen mit jemandem. Etwas zu Ende zu bringen, aber nicht unbedingt in so einer Leitsituation die nächsten 8 Monate da im Krankenhaus zu verbringen, in der Intensivstation. Das ist doch von niemandem das, was er sich wünscht. Also deshalb, da ist viel mehr Vernunft, wenn es in Ruhe und einer guten, gedeihenden Atmosphäre angesprochen wird. Deshalb glaube ich tatsächlich, dass für das Gesundheitssystem daraus auch positive Kostensenkungseffekte damit einhergehen. Und damit überhaupt die Möglichkeit, bis 2045 diese Welle, die da auf uns zukommt, gut zu überstehen.
Ja, das wäre uns allen zu wünschen. In diesem Sinne bedanken wir uns ganz herzlich für das interessante Gespräch, für Ihre Zeit und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
Ganz herzlichen Dank für die guten Fragen.
Das war der Podcast der Christoph-Lofert-Stiftung. Schreiben Sie gern einen Kommentar oder geben Sie uns ein Like. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.